NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. In Frankreich ist der mutmaßliche Attentäter vom Straßburger Weihnachtsmarkt weiter auf der Flucht. In Großbritannien muss sich Theresa May einem Misstrauensvotum stellen, heute Abend, und zwar einem aus der eigenen Partei. Die Berateraffäre im Verteidigungsministerium soll jetzt ein Untersuchungsausschuss ausleuchten, dazu auch unser Kommentar. Und der Landtag in Nordrhein-Westfalen hat das umstrittene neue Polizeigesetz beschlossen. Viele Menschen hatten gestern Abend möglicherweise sowas wie ein Déjà-vu, ein ausgesprochen negatives. Wieder ein Anschlag in Frankreich und wieder ein Anschlag auf einem bzw. in der Nähe eines Weihnachtsmarktes. Als der Täter gestern Abend in der Straßburger Innenstadt zu schießen anfing, tötete er 3 Menschen und verletzte mehrere Personen schwer. Zurzeit ist er auf der Flucht. Er soll ein polizeibekannter Gefährder und Islamist sein. Zum Stand der Ermittlungen aus Paris, Martin Bohne.
Die Ermittler gehen von einem islamistisch-terroristischen Hintergrund des gestrigen Anschlags in Straßburg aus. Der für Terrorermittlungen zuständige Staatsanwalt von Paris, Rémy Heitz, begründete dies auf einer Pressekonferenz in der elsässischen Metropole.
Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire,
angesichts des gewählten Ziels, der Vorgehensweise, dem Profil des Täters und angesichts von Zeugenaussagen, die den Täter Allahu Akbar, Allah ist groß rufen hörten, hat die Antiterrorabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gestern Abend an sich gezogen. Der Täter habe, so Staatsanwalt Heitz, gestern Abend gegen 20 Uhr an mehreren Stellen im Zentrum von Straßburg in der Nähe des Weihnachtsmarktes auf Passanten geschossen bzw. auf sie eingestochen.
À l'heure où je vous parle, nous déplorons.
In diesem Augenblick, wo ich zu Ihnen spreche, müssen wir den Tod von 2 Menschen beklagen. Eine dritte Person ist hirntot, 12 Menschen wurden verletzt, 6 davon schweben in Lebensgefahr. Bei einem Schusswechsel mit einer Militärpatrouille sei der Attentäter verletzt worden, so der Chefermittler weiter. Er konnte aber in einem Taxi in ein anderes Stadtviertel fliehen. Dem Taxifahrer habe er von seinen Taten berichtet und sie gerechtfertigt. Nach dem Täter wird mit einem massiven Polizeiaufgebot gefahndet, er konnte aber immer noch nicht lokalisiert werden. Laut Staatsanwalt Heitz handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um den 29-jährigen Straßburger Sherif C. Er sei bereits 27 Mal verurteilt worden, meist wegen Einbruchs- und Gewaltdelikten. Mehrmals habe Sherif C. Haftstrafen verbüßen müssen, darunter auch in Deutschland. Bei seinem letzten Haftaufenthalt 2015 fiel er den Gefängnisbehörden wegen seiner Radikalisierung auf. Nach seiner Entlassung wurde er vom Staatsschutz beobachtet und in die Datei für Personen aufgenommen, die Anzeichen für eine Radikalisierung mit terroristischer Tendenz zeigen. Sherif C. sollte gestern vor der Tat wegen versuchten Totschlags verhaftet werden, wurde aber nicht in seiner Wohnung angetroffen. Dort stellten die Beamten eine Granate und eine Schusswaffe sicher. 4 Personen aus dem Umfeld des Tatverdächtigen sind in Polizeigewahrsam genommen worden. In Paris beschäftigte sich der Ministerrat unter Vorsitz von Präsident Macron auch mit den Ereignissen in Straßburg. Laut Regierungssprecher Griveaux habe Macron auf die andauernde terroristische Bedrohung hingewiesen und dies mit einem Appell an die Politik verbunden.
Der Präsident der Republik hat ensuite
Der Präsident hat gesagt, in diesen Momenten, die wir besonders seit gestern Abend, aber auch schon in den Wochen zuvor durchleben, sollte der Sinn für das Gemeinwohl jeden politischen Verantwortlichen zur Ruhe und Zurückhaltung bringen.
Aus Paris war das ein Bericht von Martin Bohne. Der Brexit steckt mal wieder in einer Sackgasse und Premierministerin Theresa May zwischen Hammer und Amboss. Auf der einen Seite die britischen Abgeordneten, von denen viele den Brexit-Vertrag ablehnen. Und auf der anderen Seite die EU, die sagt, es gibt nur diesen einen Vertrag oder gar keinen. Mays Gegner in der eigenen Partei machen sich ihre Schwäche zunutze. Heute Abend muss sie sich einem Misstrauensvotum ihrer eigenen Fraktion stellen. Thomas Spickhofen ist unser Korrespondent in London. Auf welchen Ausgang wetten Sie?
Es gibt inzwischen Buchmacher, die keine Wetten mehr entgegennehmen, weil es nämlich klar ist, dass sie diese Abstimmung wohl gewinnen wird. Die Kollegen der britischen Medien haben heute im ganzen Tagesverlauf Entschuldigung, einmal rumtelefoniert, die Abgeordnetenbüros angerufen, Strichliste geführt und kommt zu dem Ergebnis, also 170 bis 180 sind mindestens auf Theresa Mays Seite und das würde reichen. 315 Abgeordnete haben die Konservativen im Unterhaus, nach Adam Riese bräuchte sie also 158, denn es reicht die einfache Mehrheit plus eine Stimme. Mit 170 bis 180 hätte sie die. 48 werden ganz bestimmt gegen sie stimmen, das sind die, die diesen Brief veröffentlicht haben und gesagt haben, wir trauen der Premierministerin aus unserer eigenen Partei nicht. Und dann bleiben, wenn wir richtig rechnen, noch ungefähr 90 Abgeordnete über, die am Ende darüber entscheiden werden, wird das jetzt ein starkes Votum für Theresa May oder wird das ein schwaches? Was wir in den letzten Minuten gehört haben, ist, dass sie jetzt bei ihrer Rede, die sie nochmal vor der Fraktion hält, bevor die Abstimmung beginnt, wohl mehrfach angekündigt haben wird, dass sie die Partei nicht in die nächste Wahl führen wird. Die nächste Wahl 2022, wenn alles nach normalen Maßstäben läuft. Das heißt, sie geht auf ihre Kritiker nochmal zu und sagt, pass auf, lasst mich diesen Brexit machen, das ist für das Land wichtig, das ist im nationalen Interesse wichtig, aber danach werde ich diese Partei auch nicht mehr als Premierministerin in die Wahl führen.
Wenn es jetzt so kommt, wenn May die Abstimmung tatsächlich gewinnt, ist das dann wirklich ein Sieg oder ist sie eigentlich so angeschlagen, dass sie sich politisch sowieso nur noch schwer durchsetzen kann?
Auf der einen Seite wird es ein bisschen davon abhängen, wie groß dieser Abstimmungssieg heute Abend ausfallen wird. Es könnte sein, dass er so stark ist, dass sie zumindest für ein paar Tage mal Ruhe haben wird. Es könnte auch sein, dass er so knapp ist, dass sie im Grunde mit dem Weiterlavieren so weitermachen muss, wie wir es in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten kennengelernt haben. Nur, selbst wenn es ein starkes Votum ihrer eigenen Fraktion ist, die inhaltlichen Differenzen sind dadurch ja nicht beseitigt. Die Kritik an ihrem Abkommen und an ihrer ganzen Verhandlungsführung ist ja parteiübergreifend, sie ist umfassend. Und sie hat es zu spüren bekommen bei der Vorbereitung des Votums, das dann am Montag zurückgezogen wurde. Sie wusste, dass mindestens ein Drittel, also ungefähr 100 Abgeordnete ihrer eigenen Fraktion ihr nicht folgen würden, plus die Opposition. Da war schon klar, dass sie in einer ganz schwachen Position ist. Stärker geworden ist sie nicht dadurch, dass sie durch Europa getourt ist und im Grunde mit leeren Händen nun zurückkommen wird. Wir müssen noch den EU-Gipfel abwarten und dann wird sie irgendwann aber zum Parlament gehen müssen und sagen, pass auf, das ist jetzt das Abkommen, das ich hier vorliegen habe, darüber müssen wir abstimmen. Zu diesem Showdown wird es auf jeden Fall kommen.
Es ist ja schön, dass die Buchmacher keine Wetten mehr abnehmen, weil sie glauben, dass May gewinnt. Aber ehrlich gesagt, vor dem Brexit-Referendum haben wir irgendwie hier auch alle gedacht, kein Mensch stimmt für den Austritt aus der EU, dann haben sie es doch getan. Mal gesetzt den Fall, May verliert die Abstimmung heute. Was passiert dann?
Dann werden die Konservativen einen neuen Parteichef finden müssen, der dann auch Regierungschef werden wird. Theresa May könnte noch geschäftsführend im Amt bleiben, also zum Beispiel auch morgen zum EU-Gipfel reisen. Aber die Konservativen müssten dann erstmal unter den Kandidaten, die sich für geeignet halten, innerhalb der Fraktion zwei Kandidaten auswählen, die dann in einer Urwahl von der konservativen Partei zum neuen Parteichef und später dann auch zum Regierungschef bestimmt werden. Dieser Prozess würde Wochen dauern. Das würde den Brexit-Prozess so oder so ins Rutschen bringen, denn dann hätte man, ich schätze mal, bis Ende Januar erstmal gar keinen amtierenden Regierungschef, nur eine kommissarische Premierministerin. Und der Neue oder die Neue könnte ja möglicherweise einen ganz neuen Kurs festlegen. Möglicherweise sagen, mich interessiert das Abkommen mit der EU überhaupt nicht, wir gehen ohne Abkommen raus. Gibt nur eine verschwindende Minderheit, die das will, aber es gibt sie. Es könnte auch sein, dass er sagt, ich will es nochmal neu verhandeln, aber wir müssen auf jeden Fall den 29. März dann verschieben, weil das kriegen wir so schnell nicht raus. Es könnte auch sein, er will eine Neuwahl. Es könnte auch sein, er will ein zweites Referendum. Der Wege gibt es viele in so einem Fall, aber wie gesagt, es ist relativ unwahrscheinlich. Für heute scheint die politische Überlebenskünstlerin Theresa May wieder mal ihr politisches Überleben gerettet zu haben.
Ich würde gerne noch ganz kurz wissen, was bedeutet diese Aufregung um das Misstrauensvotum eigentlich für den Brexit? Also was bedeutet das für May auf europäischer Ebene?
Im Moment hat sie halt kein Mandat ihrer Partei, aber sie könnte es heute kriegen. Nur sie wird dadurch morgen nicht einfachere Verhandlungen in Brüssel haben, weil die EU gesagt hat, das Paket wird nicht wieder aufgeschnürt. Wir können gerne etwas klarstellen, aber Verhandlungsveränderungen, Ergebnisveränderungen nach Spielende sozusagen, die wird es nicht mehr geben.
Vielen Dank. Thomas Spickhoffen war das aus London vor dem Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May. In Ungarn hat das Parlament heute beschlossen, dass Arbeitnehmer künftig deutlich mehr Überstunden machen müssen als bisher, wenn ihr Arbeitgeber das verlangt. Das Gesetz ist äußerst umstritten. Die Mehrheit der Regierungspartei stimmte zwar dafür, aber die Opposition nennt es ein Sklavengesetz. Und im Plenarsaal wurde die Auseinandersetzung heute nicht nur mit Worten geführt. Clemens Fehrenkotte.
Tumultartige Szenen im ungarischen Parlament. Pfiffe und Sirenen schalten durch den Plenarsaal Oppositionsabgeordnete besetzten vorübergehend die Treppen zum Rednerpult, stimmten die Nationalhymne an, versuchten mit nahezu allen Mitteln, die Abstimmung über die umstrittene Arbeitsgesetzreform zu verhindern. Doch der lautstarke Protest aller Oppositionsparteien im ungarischen Parlament änderte nichts am Abstimmungsergebnis. Mit ihrer Zweidrittelmehrheit billigte die Regierungsfraktion von Ministerpräsident Viktor Orbán das Reformgesetz, das mit Jahresbeginn in Kraft treten wird. Die Reform sieht eine erhebliche Ausweitung der erlaubten Überstunden vor, von 250 auf 400 im Jahr. Die geleisteten Überstunden können die Arbeitgeber nunmehr innerhalb von 3 Jahren entlohnen, statt bislang innerhalb eines Jahres. Alle Abgeordneten der normalerweise untereinander stets zerstrittenen Oppositionsparteien versuchten erstmals geschlossen, eine Abstimmung über die Novelle zu verhindern, die sie und die Gewerkschaften als so wörtlich Sklavengesetz bezeichnen. Bereits am vergangenen Wochenende waren rund 10.000 Demonstranten in Budapest gegen das neue Arbeitsgesetz auf die Straße gegangen. Im Parlament warfen Oppositionspolitiker der Regierung vor, die ungarischen Arbeitnehmerrechte zugunsten der Interessen multinationaler Konzerne im Land zu missachten. Bertha Landtod von der Sozialistischen Partei. Die Oppositionsparteien haben gemeinsam alles getan, um dieses Sklavengesetz zu verhindern. Die heutige Abstimmung war ungesetzlich. Die Abstimmungsmaschinen funktionierten ohne die Abgeordnetenkarten. Es war daher nicht möglich, die Abgeordneten mit Namen zu identifizieren. Es ist erstaunlich, was für einen Deal es hier im Hintergrund mit westlichen Multis gibt, um dieses Gesetz zu verabschieden. Ministerpräsident Orbán widersprach diesen Vorwürfen. Das Gesetz diene den Interessen der Arbeitnehmer. Diejenigen, die mehr arbeiten wollten, könnten dies freiwillig tun. Während der turbulenten Plenarsitzung ließ Orbán auf der Regierungsbank mit zusammengekniffenen Augen, jedoch gelassen, die Lärmattacke der linksliberalen Abgeordneten Timia Szabo über sich ergehen, die ihm mit einer Trillerpfeife mitten ins Gesicht blies. In der Debatte sagte die Abgeordnete: Viktor Orbán hat heute gezeigt, dass er sich gegen die eigene Heimat gewendet hat. Er hat die Ungarn verraten. Die Gewerkschaften, die in Ungarn deutlich an Einfluss verloren haben, betrachten die Novelle als einen Kniefall der Regierung Orbán vor multinationalen Konzernen. In Ungarn hat unter anderem auch die deutsche Automobilindustrie massiv investiert. Die Wirtschaft in Ungarn leidet seit langem unter einem erheblichen Fachkräftemangel. Die Proteste im Parlament waren die erste geschlossene Aktion der ungarischen Oppositionsparteien gegen ein Gesetz der Regierung Orbán.
Dass ein Ministerium den Blick von außen sucht und für bestimmte Aufgaben externe Berater beschäftigt, das ist nichts Ungewöhnliches. Das Verteidigungsministerium soll dafür aber besonders viel Geld ausgegeben haben. Das hatte der Bundesrechnungshof gerügt. Möglicherweise wurden dabei Steuern verschwendet und Aufträge durch Kungelei vergeben. Ministerin Ursula von der Leyen hat heute zum zweiten Mal dem Verteidigungsausschuss im Bundestag Rede und Antwort gestanden. Und die Abgeordneten haben anschließend beschlossen, zu der Affäre einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Aus Berlin, Alfred Schmidt.
Der Untersuchungsausschuss soll einen klaren Bereich der Affäre umfassen und auch zeitlich begrenzt sein. Wir wollen keine Ablenkungsmanöver, sagte die FDP-Obfrau im Verteidigungsausschuss Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ebenso wie die Obleute der Grünen und Linken kritisierte sie erneut die Missstände im Verteidigungsministerium, die der Bericht des Bundesrechnungshofes aufgedeckt hatte. Angefangen bei der Vergabe von Aufträgen.
Es gibt rechtswidrige Vergaben, das wurde eingeräumt. Uns interessiert, wer ist verantwortlich für die Entscheidungen. Das konnte man in der Form uns in 4 Stunden leider nicht sagen. Wie hoch ist der Vermögensschaden? Auch da gibt es unterschiedliche Angaben. Wir möchten mehr wissen über das Verhältnis der Protagonisten untereinander. Wer kannte sich schon vorher? Wir wollen die Rolle der Subunternehmer noch mal beleuchten. Weil auch da sind Fragen offen geblieben, wer wann was übernommen hat.
Immerhin sei das Ministerium schon im Begriff, die Dinge anders zu machen. Deshalb sollte man aber nun nicht die Vergangenheit ruhen lassen. Alle Oppositionsparteien übten außerdem Kritik daran, dass die frühere Staatssekretärin Suda nicht an der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses teilnahm. Sie teilte lediglich ihre Bereitschaft mit, Fragen schriftlich zu beantworten. Aus Sicht von Tobias Pflüger von der Linken auch ein Grund, den Untersuchungsausschuss zu beantragen.
Wir hatten heute das Problem, dass eine Reihe von Fragen eigentlich an Frau Suda gerichtet sein müssten, aber sie war nicht da. Und insofern ist es so, dass unter anderem deshalb auch dieses Mittel des Untersuchungsausschusses notwendig ist.
Weiterer Stein des Anstoßes war auch der Verdacht der Vetternwirtschaft. Rund um die Vergabe von Beratungsverträgen waren offenbar einige der Beteiligten vor und während der Beratung miteinander gut bekannt. Tobias Lindner von den Grünen sieht hier ein klares Risiko für einen Interessenkonflikt. Etwa wenn ein Berater in seinem Lebenslauf 3 Beteiligte eines Vorgangs als Referenzpersonen angibt.
Natürlich ist es diesen 4 Personen unbenommen, untereinander privat befreundet zu sein. Aber die Frage, die man dann stellen muss, ist, ob solche Freundschaften, solche engen Beziehungen tatsächlich statthaft sind, wenn die gleichen Personen über Vertragsbeziehungen sprechen. Und genau das wird man aufklären müssen. Wer hat am Ende Verträge und Vertragsschlüsse gebilligt und wer war dafür zuständig? Und hat man erörtert, ob es Interessenskonflikte geben kann oder nicht?
Auch heute gab die Ministerin zu, dass es Missstände gegeben habe. Der bevorstehende Antrag auf einen Untersuchungsausschuss sei das gute Recht des Parlaments. Alle Beteiligten hätten allerdings die grundsätzliche Notwendigkeit von Reformen in der Bundeswehr anerkannt.
Wir sind uns darüber klar, es hat Vergaberechtsverstöße gegeben. Das hätte in diesen Teilprojekten nicht passieren dürfen. Das müssen wir abstellen. Gar keine Frage, das sehen wir auch ganz klar so. Die Projekte selber sind sehr wichtig. Sie sind Modernisierung und Digitalisierungsprojekte, die die Zukunft der Bundeswehr bestimmen werden.
FDP, Grüne und Linke müssen sich nun auf einen klaren Auftrag für den Untersuchungsausschuss einigen. Wenn der Antrag dafür wie geplant im Januar erfolgt, kann der Ausschuss sofort die Arbeit aufnehmen.
Aus Berlin war das Alfred Schmidt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat heute also gelassen darauf reagiert, dass ein Untersuchungsausschuss sich der Berateraffäre annehmen soll. Sie vermittelt den Eindruck, als könne der Ausschuss ihrer Person nicht schaden. Wie sinnvoll ist dieser Untersuchungsausschuss? Andrea Müller kommentiert.
Nein, um diesen Untersuchungsausschuss hat sich niemand gerissen. In 2 Sondersitzungen haben sich die Abgeordneten des Verteidigungsausschusses bemüht, das Dickicht um die Beraterverträge im Ministerium zu lichten. Jetzt nutzt das Parlament sein schärfstes Geschütz. Gut so, denn der Bundestag ist genau der richtige Ort für die Aufklärung dieser Affäre. Es geht um Steuergeld in 3-stelliger Millionenhöhe und es geht darum, dass das Ministerium ganz offenbar den Überblick darüber verloren hat, wer es warum an wen weitergereicht hat. Das Dilemma des Ministeriums liegt auf der Hand. Die Bundeswehr macht Negativschlagzeilen, Flugzeuge, die nicht fliegen, U-Boote, die nicht tauchen und ein vorsintflutliches IT-System. Die Modernisierung der Truppe ist ein Milliardenprojekt. Schnell soll es gehen, aber möglichst ohne Fehlinvestitionen. Zu oft wurde das Ministerium von der Industrie schon über den Tisch gezogen. Ganz ohne externe Fachleute scheint das alles nicht zu gehen. Wenn die Experten aber ein Eigenleben entwickeln im Ministerium, dann wird es bedenklich. Das Controlling hat offenbar nicht funktioniert. Der Vorwurf von Vetternwirtschaft steht im Raum. Ja, das Ministerium hat reagiert. Es gab hektische Bemühungen, die Vergabe von Aufträgen an Unternehmen und deren Subunternehmen nachzuvollziehen. Die Ministerin hat erste Konsequenzen gezogen und will die Beraterfirmen zu einem Transparenzregister verpflichten. Die Abgeordneten, zumindest der Opposition, hat das bisher nicht überzeugt. Das Verhalten von Katrin Suder hat Skepsis und Misstrauen zusätzlich geschürt. Dass ausgerechnet die Ex-Unternehmensberaterin und Ex-Rüstungsstaatssekretärin nicht bereit war, dem Ausschuss Rede und Antwort zu stehen, das ist schon ein starkes Stück. Der Ausschuss hatte der möglicherweise zentralen Figur im Beratersystem des Ministeriums eine Chance gegeben. Mit juristisch abgesicherten schriftlichen Erklärungen wollte sie sich aus der Affäre ziehen. Der Untersuchungsausschuss wird sie jetzt als Zeugin vorladen und sie ist zur Wahrheit verpflichtet. Wir graben tiefer, um die Affäre des Ministeriums aufzuklären. Das hatte Verteidigungsministerin von der Leyen vollmundig versprochen. Wenn sie es ernst meint, dann sollte sie kooperieren mit dem Untersuchungsausschuss, denn der Bundestag kontrolliert die Regierung. So steht es in der Verfassung.
Ein Untersuchungsausschuss soll die Berateraffäre im Verteidigungsministerium ausleuchten. Andrea Müller kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es war ein Sammelsurium an Fragen, das die Bundeskanzlerin heute beantworten musste, vom Brexit über die Russland-Sanktionen, über die deutsche Umwelthilfe zu Frankreichs Gelbwesten und Rüstungsexporten. Sozusagen von jedem etwas kam zur Sprache. Die Abgeordneten konnten die Regierung rund eine Stunde lang direkt befragen. Das ist ein neues Verfahren im Bundestag, das es künftig regelmäßig geben soll. Oder ein Verfahren, an dem Angela Merkel sich heute zum zweiten Mal beteiligt hat. Impressionen aus Berlin von Angela Ulrich.
Die Kanzlerin sitzt schon vor der Zeit im Plenarsaal. Sie wirft einen letzten Blick auf die Notizen. Dann erklärt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble das strenge Reglement der Bundestagsbefragung. Je eine Minute pro Frage und Antwort sind drin, für Nachfragen die Hälfte.
Uhren und Ampel zeigen den Zeitauflauf nach 30 Sekunden mit Gelb, nach 60 Sekunden mit Rot. Bei Nachfragen ist also die Zeit dann abgelaufen, wenn die Ampel auf Gelb springt.
Ein wenig erinnert das Ganze an einen Sportwettkampf, den Merkel stehend am Mikro absolviert, mit der inzwischen für ihre Kritiker fast aufreizenden Gelassenheit.
Ich teile Ihre Einschätzung nicht. Ich habe auch kein Fragezeichen jetzt gesehen bei Ihnen.
So kontert die Kanzlerin AfD-Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann. Der hatte ihr ein Totalversagen in der Migrationspolitik vorgeworfen. In die gleiche Kerbe schlägt Martin Hebner. Merkel habe mit dem deutschen Ja zur Migrationsvereinbarung das Europa der 28 gespalten, wirft ihr der AfD-Abgeordnete vor. Die Mehrzahl der Nachbarn sei dagegen gewesen.
Wir können beide durchzählen und dann werden wir sehen, dass wir unterhalb von 14 landen.
Aber es sind vor allem, Frau Merkel, jetzt sehen wir, wie nervös Sie dabei geworden sind.
Nervös, Merkel grinst und zuckt mit den Achseln.
Als Physikerin geht es mir bei den Zahlen wirklich um die Wahrheit. Und
26 Fragen und 14 Nachfragen beantwortet Merkel in rund 1,25 Stunden Fragezeit. In puncto Brexit macht sie nochmal klar, dass keine Nachverhandlungen möglich sind, so eng es auch um die Zukunft von Theresa May in London stehe. Und die Kanzlerin greift die Linke an, die sich mit der sogenannten Gelbwestenbewegung in Frankreich solidarisiert hat. Diese Unterstützung sei skandalös, sagt Merkel.
Weil sie kein Wort zu der Gewalt sagen, die dort auf den Straßen angewandt wird. Und sie sollten sich klar und deutlich von Gewalt bei Demonstrationen distanzieren.
Für das erste Halbjahr 2019 verspricht die Kanzlerin neue Richtlinien für Rüstungsexporte. Und sie kritisiert die europäischen Partner. Nur wenige würden sich der restriktiven Haltung der Bundesregierung anschließen. Der Mindestlohn, die Zukunft von Fischereifamilien, Digitalsteuern, Handelskonflikte. Im Staccato geht es quer durch fast alle Politikfelder. Viel Applaus bekommt der grüne Oliver Krischer, als der Merkel den CDU-Parteitagsbeschluss zur klagefreudigen deutschen Umwelthilfe vorwirft.
Als Begründung für diesen Antrag und diesen Beschluss des CDU-Parteitags wird angeführt, dass die deutsche Umwelthilfe die Einhaltung von bestehenden Gesetzen einklagt. Ich finde das bemerkenswert.
Merkel verteidigt den Beschluss und legt nach.
Wenn eine Organisation, die vielleicht etwas näher uns stehen würde, so viel Geld von Automobilkonzernen kriegen würde wie die deutsche Umwelthilfe, dann würden Sie sofort von schwerem, schlimmem Lobbyismus sprechen.
Es war eine mal beherrschte, mal offensiv streitlustige Kanzlerin im Abgeordnetenkreuzfeuer. Wirklich gegrillt zu werden, ist Merkel erspart geblieben.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Stichwort Polizeigesetz ruft derzeit in mehreren Bundesländern die Verteidiger von Bürgerrechten und Datenschutz auf den Plan. So in Bayern, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Stein des Anstoßes ist jeweils, dass die Ordnungshüter in vielen Fällen überwachen und eingreifen dürfen, bevor es überhaupt eine Straftat gibt. In Nordrhein-Westfalen wurde der Entwurf für das neue Polizeigesetz darum seit April mehrfach geändert. Heute hat der Landtag das Gesetz verabschiedet. Aus Düsseldorf, Bettina Altenkamp.
Das nordrhein-westfälische Polizeigesetz hat eine lange Vorgeschichte. Allein 8 Monate lang wurde über mehrfach veränderte Entwürfe in den Ausschüssen beraten. Ganz zu schweigen von den inoffiziellen Beratungen. Für NRW-Innenminister Herbert Reul hat sich die Arbeit aber gelohnt.
Also mit Aufenthaltsvorgaben, Kontaktverboten, Fußfesseln kann die Polizei dann eben endlich gegen terroristische Gefährder vorgehen. Und zwar im Gefahrenvorfeld. Also bevor die Bombe explodiert ist, bevor der Amoktäter in der Menschenmenge gefahren ist, bevor, wie gestern in Straßburg, der Täter geschossen hat. Und das ist wahr. Das Sicherheitspaket 1 ist in erster Linie ein Antiterrorpaket.
mit dem die Beamten eingreifen dürfen, lange bevor etwas geschehen ist. Künftig darf die Polizei terroristische Gefährder für 14 Tage in Gewahrsam nehmen, mit der Option, dass ein Richter weitere 14 Tage genehmigt. Zudem sollen die Beamten auch auf Messenger-Dienste, wie zum Beispiel WhatsApp, zugreifen dürfen. Die grüne Innenexpertin Verena Schäffer sieht angesichts sinkender Kriminalitätszahlen für so weitreichende Polizeibefugnisse keine Notwendigkeit. Sie befürchtet, dass für die Sicherheit die Freiheit auf der Strecke bleibt.
Wenn man sich jetzt mal vergegenwärtigt, was das in Zukunft bedeutet, das sind Menschen, die noch keine Straftat begangen haben. Das heißt, dass in Zukunft Unschuldige hier in Nordrhein-Westfalen eine Fußfessel tragen müssen, dass ihre Handys ausspioniert werden, dass sie ins Gewahrsam gebracht werden und das, obwohl keine Straftat begangen wurde. Das sind tiefe Eingriffe in Grundrechte.
Mit ihrer Ablehnung stehen die Grünen im Landtag alleine da. Der AfD gehen viele Punkte nicht weit genug und die größte Oppositionsfraktion SPD hat in den vergangenen Wochen mit CDU und FDP über weitere Änderungen beraten. So konnte die SPD zum Beispiel durchsetzen, dass dem Betroffenen im Unterbindungsgewahrsam anwaltlicher Beistand zusteht und das Land die Kosten dafür übernimmt. Für den SPD-Innenexperten Hartmut Ganske ist damit insgesamt ein gutes Gesetz entstanden.
Das ist kein Unrechtsgesetzentwurf. Und das ist auch kein Gesetzentwurf, der die Freiheitsrechte in NRW ins Abseits stellt. Es ist vielmehr ein Gesetz, wie es Burkhard Hirsch heute auch in einer öffentlichen Stellungnahme gesagt hat, dass das freiheitsschonendste Polizeigesetz ist, was er kennt. Und damit ist es ganz, ganz weit entfernt von dem Gesetz, was in Bayern durchgepeitscht worden ist.
Zumal in Nordrhein-Westfalen die Maßnahmen bis Ende 2022 evaluiert werden sollen, um dann, wo nötig, Änderungen vorzunehmen. Der liberale Marc Lürbke ist sich aber schon jetzt sicher.
Freiheit und Sicherheit müssen immer sauber austariert werden. Und das ist uns mit diesem Polizeigesetz jetzt gelungen, meine Damen und Herren.
Bettina Altenkamp berichtet aus Düsseldorf. Julie C. hat als Schriftstellerin zahlreiche Literaturpreise gewonnen. Sie ist aber nicht nur eine sehr produktive Autorin, sondern auch promovierte Juristin und seit vergangenem Jahr Mitglied der SPD. Die SPD hat sie nun in Brandenburg als Verfassungsrichterin vorgeschlagen. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und der Landtag hat Julie C. heute gewählt. Dominik Lenz berichtet aus Potsdam.
Der eigentliche Star der Veranstaltung sorgte für einige Verwirrung. Alle Kandidaten verfolgten von der Zuschauertribüne aus die geheime Wahl der Abgeordneten im Plenarsaal. Julie C. war nicht dabei. Zweite Verwirrung. C. heißt nicht mehr C., sondern Fink. Dennoch 71 Abgeordnete stimmten für, 13 gegen sie, verkündete Landtagspräsidentin Britta Stark das Ergebnis.
Damit wurde Frau Dr. Julia Barbara Fink mit den Stimmen einer Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Landtages zur Richterin des Verfassungsgerichtes des Landes Brandenburg gewählt.
Kurzzeitig hielt sich das Gerücht, die Autorin Julie C. befinde sich auf Hochzeitsreise und könne deshalb weder an der Wahl noch an der anschließenden Vereidigung teilnehmen. Der wahre Grund ist aber weniger lyrisch. Sie ist für den Abend in eine Talkshow eingeladen, erklärte die Landtagspräsidentin bei der anschließenden Pressekonferenz.
Die Frau C., die ja zwischendurch geheiratet hat, wie es Ihnen vielleicht auch nicht entgangen ist, hatte sehr langfristig schon Verpflichtungen angezeigt. Es gibt aber keine zwingende Voraussetzung, weder im Gesetz noch sonst irgendwo, dass Bewerber hier bei der Wahl persönlich anwesend sein müssen.
Julie C. ist die Kandidatin der Brandenburger SPD-Fraktion, die mit ihrem Vorschlag vor einigen Wochen einen echten Coup landete. Als Schriftstellerin ist C. bekannt, unter anderem durch ihren Brandenburg-Roman Unter Leuten. Dass sie promovierte Völkerrechtlerin ist, dazu noch Sozialdemokratin, ist weniger bekannt, machte sie aber zur idealen Kandidatin, wie C. selbst im November meinte, als sie sich im Hauptausschuss des Landtags vorstellte.
Ich bin ja schon sehr lange für die Demokratie engagiert, für Bürgerrechte, aber eben als Schriftstellerin, das heißt mit der Feder in der Hand, mit Essays, mit Interviews, mit Texten und leide immer so ein bisschen unter dieser Schreibtischtäterschaft und wollte mich immer gerne noch aktiver einbringen für unser Land. Und ein Richteramt wäre für mich als Juristin natürlich quasi maßgeschneidert.
Als Scharnier verstehe sie ihre Aufgabe, Juristin und Kulturschaffende, stark mit dem Zeitgeist verbunden, das Ohr an der Bevölkerung.
Ich kann sozusagen wie so eine Art Mittlerin zwischen den beiden Welten vielleicht dort fungieren, das wäre jedenfalls meine Hoffnung.
C. ist eine von 6 neu gewählten Richterinnen und Richtern am Brandenburger Verfassungsgericht. Wenn sie ab dem 22. Januar dieses, übrigens unentgeltliche Amt, ausübt, sitzt sie an der Seite eines weiteren prominenten Kollegen. Filmregisseur Andreas Dresen ist dort seit 2012 als Richter tätig. Schon bald könnte sie eine richtungsweisende Entscheidung fällen müssen. Die CDU-Fraktion kündigte im Anschluss an die Wahl an, im Frühjahr gegen den geplanten Doppelhaushalt der rot-roten Landesregierung vor dem Verfassungsgericht klagen zu wollen.
Die Schriftstellerin Julie C. wird Richterin am Landesverfassungsgericht Brandenburg, Dominik Lenz berichtete. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.